ARD Sounds.
Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Now to a crime of vandalism and suspected political interference for Bulgarian.
Meldung vom 29. Oktober 2025. In Frankreich beginnt heute der Prozess gegen vier Männer, die unter anderem Anschläge in Deutschland planten. Die französische Polizei hat den Verdacht, dass es sich um sogenannte Wegwerfagenten handelt. Amateure, die von ausländischen Geheimdiensten, oft über soziale Medien, für kleinere Straftaten wie Graffitis oder Sabotageaktionen angeheuert werden. Meldung vom 24. April 2026. Auf der A6 in Bayern werden zwei Personen gefasst, mit gefälschten Pässen und Spionage-Equipment. Auch sie, leicht ersetzbare Handlanger, um die eigentlichen Auftraggeber zu verschleiern. In beiden Fällen vermuten die Ermittlungsbehörden russische Hintermänner und in beiden Fällen wurden die Tatverdächtigen mit Kryptowährungen bezahlt. Beide Meldungen passen zu meiner Recherche. Wie nutzt Russland Kryptowährung für seinen hybriden Krieg gegen Europa? Immer wieder finden Sicherheitsbehörden bei Wegwerfagenten, die gefasst wurden, Handys und Computer, auf denen sie Nachweise von Konten mit Kryptowährungen sicherstellen können. Das Bundeskriminalamt vermutet, dass das Geld aus Russland kommt. Ich möchte verstehen, wie leicht es heute ist, mit Kryptowährung bezahlt zu werden, ohne dass es jemand nachverfolgen kann. Deswegen treffe ich den Datenanalysten Zek Tvarozner. Er stammt aus den USA, war dort nach seinen eigenen Aussagen lange für die Geheimdienste tätig. Heute lebt er in London.
So, where are we here?
Yeah, so we're near the central train station.
Wir sind hier in Warschau am Hauptbahnhof und wollen heute ein Experiment machen.
Wir treffen uns am östlichen Rand Europas in Polens Hauptstadt Warschau. Hier seien die Kryptoregeln besonders lax, sagt Zek Tvarozner. Er will in unserem Experiment belegen, dass man sich innerhalb nur einer Stunde mit nur wenig Vorkenntnissen ein Kryptokonto anlegen kann und auf diese Weise anonym Geld empfangen und auch versenden kann. Weltweit und sekundenschnell. Ein Kryptokonto, eine sogenannte Wallet, ist eine digitale Brieftasche und funktioniert wie ein Bankkonto auf dem Handy. Nur, dass man hier keine Informationen über sich selbst preisgeben muss. Zek Tvarozner kennt viele Tricks, wie Agenten, Saboteure oder Wegwerfagenten vorgehen würden. Er weiß, wie sie ihre Spuren verwischen, wenn sie über dunkle Kanäle Geld erhalten. In drei Schritten zeigt er mir, wie leicht das geht. Schritt 1: Wir kaufen ein Handy mit Bargeld.
Wir wollten sehen, ob wir an einem Geldautomaten Bargeld abheben und dann ein gebrauchtes Handy kaufen könnten. Ein Smartphone, auf das wir die Krypto-Wallet laden können. Wenn man es in bar bezahlt, kann man nicht nachverfolgen, woher es stammt. Wir haben schon ein klasse Pfandhaus gefunden, wo wir ein Smartphone mit Bargeld kaufen können.
Im Pfandhaus sind sich Zek Tvarozner und die Mitarbeiterin schnell handelseinig geworden. Und wir verlassen es mit dem Smartphone. Ich frage ihn, wer denn auf diesem Wege versuchen würde, seine digitalen Spuren zu verwischen.
Ja, es gibt also viele Gründe, warum jemand so etwas tun könnte, abgesehen davon, dass er nicht zurückverfolgt werden will. Es könnte Saboteure in ganz Europa geben. Jemand könnte zu hybrider Kriegsführung hierher kommen. Jemand könnte mit solchen Methoden dafür bezahlt werden, eine Gräueltat zu begehen. Und wir wollen zeigen, dass dies in Europa ohne spezielle Hilfsmittel durchaus möglich ist.
Bisher haben wir 70 Euro investiert und eine Stunde unserer Zeit, erklärt Zek Tvarozner. Als zweiten Schritt unserer Kryptoverschleierung lädt er im Internet ein Krypto-Wallet herunter. An öffentlichen Orten wie Cafés, Hotels oder Bahnhöfen kann man sich im Internet ohne Registrierung, also unerkannt, bewegen. Jetzt kann der anonyme Geldtransfer losgehen.
Ein Bankkonto ist mit einer Unmenge an Unterlagen und Steuererkennungen verknüpft, während diese Wallet derzeit an nichts gebunden ist, da wir sie bar bezahlt haben. Es handelt sich um ein gebrauchtes Handy. Wir sind nirgendwo angemeldet und nun können wir die App installieren.
Nur einige Momente später ist die digitale Brieftasche auf dem Handy installiert. Zek Tvarosna ist überrascht. Mit seiner neuen Wallet kann er sogar eine russische Kryptowährung erhalten, die in Europa sanktioniert ist.
Ich war überrascht, dass in dieser speziellen Wallet-App bereits eine Reihe von Währungen vorinstalliert sind, die man empfangen oder versenden kann. Und eine der vorinstallierten Währungen ist A7A5, eine sanktionierte Kryptowährung. Ja, ich meine, das ist schon ziemlich überraschend, da wir hier in Europa sitzen, wo diese Währung sanktioniert ist und das Ganze trotzdem einwandfrei funktioniert. Wir könnten diese Wallet-ID an jemanden in Russland senden und dieser könnte uns riesige Mengen an A7, A5 oder USDT oder jeder anderen Kryptowährung zukommen lassen.
Wie einfach das geht, zeigt uns Zek Tvarosna beim dritten Schritt unseres Krypto-Experiments. Dafür brauchen wir einen Geldautomaten, bei dem man Kryptocoins tauschen und als Bargeld abheben kann. Unweit des Hauptbahnhofs finden wir einen solchen Bitcoin-Geldautomaten, versteckt in einer dunklen Unterführung. Von außen leuchtet ein orangenes Bitcoin-Zeichen. Alles wirkt etwas unheimlich. Der Geldautomat ist stark gesichert. Zek Tvarosna muss erst durch eine vergitterte Schleuse, eine Art Käfig, betreten, um die Kryptotransaktion durchführen zu können. Dann hält er das Smartphone mit seiner neuen Wallet an den Geldautomaten und zahlt ein paar Slotti auf seine Wallet.
And that completes our three-step process.
Und damit ist unser dreistufiger Prozess abgeschlossen. Da sich das USDT nun in unserer Wallet befindet, könnten wir es an jemanden in Russland senden. Wir könnten damit Personen für illegale Aktivitäten bezahlen oder Personen für harmlose Aktivitäten entlohnen. Wir könnten damit machen, was wir wollen. Und zu keinem Zeitpunkt gab es irgendeine Art von Überprüfung, wer ich bin, was diese Wallet ist, was das Handy ist und so weiter.
Unser Experiment beweist, wie einfach es für jeden ist, an illegale Kryptowährungen zu gelangen. Jeder könnte auf diese Weise Kryptogeld anonym erhalten oder es versenden, sekundenschnell und wohin er möchte. Bei meiner Recherche finde ich Hinweise, wie Russland diese Kryptozahlungen in Deutschland anwendet. Immer wieder werden sogenannte Wegwerfagenten mit russischem Kryptogeld bezahlt, wie das Bundeskriminalamt ermittelt hat. Wegwerfagenten sind keine offiziellen Mitarbeiter eines Geheimdienstes. Oft werden sie über Messenger-Dienste wie Telegram angeworben, um für einen geringen Geldbetrag eine harmlos erscheinende Aufgabe zu erfüllen. Auf den Smartphones und Tablets der im Juni 2024 in Frankreich festgenommenen Wegwerfagenten fand man Wallets mit Kryptowährungen, wie französische Gerichtsunterlagen belegen, die ich einsehen konnte. Die Summen, die über diese Wallets geflossen sind, sind recht klein. In Osteuropa ist der Kryptokrieg mit weitaus höheren Geldbeträgen längst in einer ganz anderen Dimension entfacht. Belege dafür finde ich in der Republik Moldau, ein Land, das bald Mitglied in der EU werden könnte. Hier wurden mit Kryptowährungen Desinformationen im großen Stil betrieben. Sogar der Ausgang der jüngsten Präsidentenwahl stand hier deshalb auf der Kippe. Im Straßenbild von Chișinău, der Hauptstadt Moldaus, sieht man überall das Erbe der Sowjetunion. Immer noch sind Landesteile Moldaus von Russland besetzt. Panzer kontrollieren eine Pufferzone an der Landesgrenze Transnistriens. Mit allen Mitteln der hybriden Kriegsführung versucht Russland, das Land davon abzubringen, seinen Weg hin zu Europa fortzuführen. Sogar vor Wahlbetrug wurde nicht zurückgeschreckt. Maja Sandu, die im November 2024 mit einer hauchdünnen Mehrheit als proeuropäische Präsidentin wiedergewählt wurde, sagt am Wahlabend hier ein Ausschnitt aus dem Tagesthemen.
Diebe wollen unsere Stimmen stehlen. Diebe wollen unser Land kaufen. Aber die Macht der Menschen ist unendlich größer als all ihre Machenschaften.
Nach Angaben der moldauischen Polizei flossen allein 39 Millionen Dollar, um rund 300.000 Stimmen zu kaufen. Das ist bei einer Bevölkerung von 2,4 Millionen Einwohnern sehr viel und hätte leicht den Unterschied bringen können. Die Pro-Europäerin Maia Sandu gewann mit nur einer sehr knappen Mehrheit von etwas mehr als 13.600 Stimmen die Wahl. Ihr Sicherheitschef ist Stanislav Sekyriou und er ist bereit, mit mir darüber zu reden, welche Rolle Krypto bei dem Destabilisierungsversuch spielte.
Kryptowährungen wurden genutzt, um die Aktivitäten von Internettrollen zu finanzieren. Und sie wurden zur Bezahlung von Sabotageakten verwendet. Und Kryptowährungen wurden eingesetzt, um Stimmen zu kaufen, sowie politische Parteien in Moldau illegal zu finanzieren.
Der Kreml nutzte Krypto, um die Stabilisierungs- und Desinformationskampagnen in der Republik Moldau zu orchestrieren, so der Sicherheitschef.
Eine Krypto-Wallet, die von unseren Behörden mit Ilan Shor in Verbindung gebracht worden ist, der aus Moldau heraus Russlands Einflussnahme leitet, diese Wallet enthielt 107 Millionen Dollar.
Ilan Shor ist ein moldauischer Staatsbürger, der wegen milliardenschweren Bankbetrugs 2014 in Abwesenheit verurteilt worden war. Bis heute hat Ilan Shor seine Haftstrafe nicht angetreten, da er nach Russland floh. Dort gründete er mit der staatlichen Rüstungsbank PSB die Kryptowährung A7A5, wie russische Staatsmedien berichten. Die Kryptowährung A7A5 wird nun auch für Putins hybriden Krieg in Moldau eingesetzt. Dass der Kreml die Aktivitäten unterstützt, zeigt ein Video. Präsident Putin taucht hier im russischen Nachrichtensender Russland24 gemeinsam mit Ilan Shor und Pjotr Fratkov, dem Vorsitzenden der PSB-Bank, auf. Doch der Versuch, das Land Moldau mit Wahlbeeinflussungskampagnen zu übernehmen, misslang. Auch dank Natalia Zarescu. Natalia Zarescu ist eine Investigativjournalistin und arbeitet für die wichtigste Zeitung in Moldau. Die Sirol Digada ist für ihren unerschrockenen Journalismus bekannt.
Ich denke, es ist offensichtlich, dass Moldau ein sehr armes Land ist. Die Shor-Leute dachten, es sei der einfachste Weg, die Wahlentscheidung der Menschen zu beeinflussen, indem sie Stimmen kaufen.
Inzwischen konnten die Sicherheitsbehörden genau ermitteln, wie groß die Gruppe der Wählerinnen und Wähler war, die vom russischen Netzwerk angeworben wurde. Denn um das Geld zu bekommen, mussten die Bürger eine App auf ihr Handy herunterladen.
Nach den uns vorliegenden Daten der Polizei und der Staatsanwaltschaft waren bei den Präsidentschaftswahlen 2024 140.000 Wahlberechtigte bei dem Shor-Netzwerk beteiligt. Diese Moldauer hatten eine App der russischen Bank auf ihrem Handy installiert. Unsere Behörden bestätigten, dass die Moldauer aus dem Netzwerk Zahlungen erhielten. Bei den Ermittlungen fand man auch Kryptodollar, sogenannte USDT, im Wert von 185.000 Dollar.
Ich will von Natalia Zarescu wissen, ob sie glaubt, dass die russische Einflussnahme und der Stimmenkauf eine Wirkung auf das Ergebnis der Wahl hatten.
Schaut man aufs EU-Referendum, wurde es stark vom russischen Netzwerk beeinflusst. Die Mehrheit der Menschen hier in der Republik Moldau ist für den Beitritt in die EU. Mehr als 60% der Wähler. Durch Bestechung ist es gelungen, Menschen davon zu überzeugen, zur Wahl zu gehen und beim Referendum mit Nein zu stimmen, die ursprünglich gar nicht vorhatten, überhaupt zur Wahl zu gehen. Deshalb fiel der Unterschied beim Referendum zwischen Neins und den Ja's so knapp aus.
Es waren also die Unentschlossenen und Gleichgültigen, die mit etwas Geld überzeugt werden konnten. Die Journalistin Natalia Zarescu nickt und zeigt mir stolz die Schlagzeile ihrer Zeitung.
Das ist also unsere Zeitung. Der Titel: Die digitale Armee des Kremls, eine Undercover-Recherche. Und der Untertitel lautet: Die Zahlungen kommen direkt aus Moskau. Moldau wird mit Geld zerstört.
Natalia Zarescu verschleierte, um die Story zu recherchieren, ihre Identität, ging undercover, unterwanderte sozusagen die russischen Netzwerke. Nur so konnte sie herausfinden, mit welchen Methoden Russland in diesem hybriden Krieg arbeitete. Was wurde ihr denn gesagt, was sie zu tun habe, will ich von ihr wissen.
Mir wurde gesagt, dass ich in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl für den Gegenkandidaten von Maya Sandu stimmen sollte.
Sie sollte also bei der Wahl für den pro-russischen Kandidaten Alexandre Stoyanoglu stimmen.
Als ich geschult wurde, sagte einer der Shore-Leute, das Geld kommt direkt aus Moskau. Außerdem sagte er, sie müssen als digitale Truppen im Internet agieren.
Für Natalia Zaresko herrscht in Moldau ein hybrider Krieg. Gezahlt wurde dafür in Krypto. Aber kann sie mir das beweisen? Sie zeigt mir ihr Handy, auf dem die Zahlungen in der Wallet zu sehen sind.
Wir haben eine Wallet eingerichtet und dieses Geld erhalten. Ja, ich kann dir den Screenshot der Wallet zeigen, auf dem 70 USDT und in einem anderen Monat 60 USDT zu sehen sind.
Ich will wissen, ob sie herausfinden konnte, woher die 130 Dollar in USDT stammten. Natalia Zaresko weiß nicht, woher das Geld stammt. Für meine ARD-Recherche folge ich der Spur des digitalen Geldes. Sie führt nach Moskau. Wie mir Chris Keegan von der Blockchain-Analysefirma TRM Labs bestätigt. Er konnte die Zahlungen in der Blockchain nachverfolgen. In einer sogenannten Blockchain werden alle Kryptozahlungen eingetragen. Es ist eine Art digitales Kassenbuch, welches öffentlich einsehbar ist. Chris Keegan zeigt mir seine Analyse auf dem Computer, mit der er die Kryptozahlung, die Natalia Zaresko erhalten hat, genau nachverfolgen kann.
Für ihre tolle Undercover-Recherche hat Natalia Zaresko diese Wallet eingerichtet, über die sie Kryptozahlungen von der Propagandakampagne in Moldau bekam. Wir konnten das nachverfolgen. Wie Sie hier sehen, fand eine Transaktion über 71 USDT statt. Und wir sehen, dass diese Transaktion an diese Kryptobörse Token Spot für 70 USDT ging.
Das entspricht 70 Dollar. Das Geld kommt von einer vom Kreml kontrollierten Kryptobörse namens Token Spot. Es ist eine Kryptobörse, die mit der Währung A7A5 handelt, die Kryptowährung, die Ilan Shor und die russische Rüstungsbank nutzten, um Desinformation und Wahlbeeinflussung in Moldau zu betreiben.
So we know is that Ilan Shor is very actively involved.
Was wir wissen, dass Ilan Shor in Moldau sehr aktiv ist. Er ist sehr aktiv bei der Finanzierung russischer Propagandakampagnen im Ausland. Er ist außerdem sehr aktiv im Bereich der Sanktionsumgehung. In der Blockchain können wir sehen, wie diese beiden Welten aufeinanderprallen. Das war wirklich interessant.
Aber warum ist es Russland so wichtig, solch eine umfangreiche Einmischungskampagne zu betreiben? Für den Sicherheitsberater Moldau, Stanislav Sikriru, ergibt sich die strategische Bedeutung für Russland aus der geografischen Lage Moldaus als Pufferstaat zwischen der Ukraine und der EU.
Moldau hat eine lange Grenze zur Europäischen Union. Und da Russland der Europäischen Union sehr feindlich gegenübersteht, ermöglicht die Kontrolle über Moldau es Russland, von dort aus hybride Operationen gegen europäische Staaten zu starten.
Seine Warnung richtet sich besonders an uns Europäer. Was in Moldau passiert, könnte bei der nächsten Wahl genauso in Deutschland passieren.
Die Ereignisse in Moldau sollten für alle Europäer ein Warnsignal sein. Solche Machenschaften, um Wahlen zu beeinflussen oder feindselige Aktivitäten zu finanzieren, lassen sich über Krypto in Europa leicht wiederholen.